wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht, von Streckmark Schwedhelm. Mein Name ist Jens Stehnert.
Mein Name ist Norbert Mückel.
Ja, und wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe. Wir werden heute diskutieren über die Immobilien GmbH in der Praxis. Das ist ein Thema, was zurzeit sehr stark gefragt ist. Sie finden dazu im Internet ganz, ganz viele Anregungen, es wird stark umworben. Wir wollen heute einmal überlegen, in welchen Fällen eignet sich die Immobilien GmbH, wo eignet sie sich vielleicht nicht. Herr Norbert, vielleicht, was sind eigentlich die Hauptanreize dieser Immobilien GmbH? Warum ist das so ein Thema, das gerade im Internet so viel besprochen wird?
Ja, der steuerliche Hintergrund ist zunächst mal relativ einfach. Wenn man sich die Besteuerung laufender Erträge von Immobilieninvestoren anschaut, mal unterstellt, Immobilien werden im Privatvermögen gehalten, sei es Mehrfamilienhäuser, sei es Eigentumswohnungen, dann unterliegen diese laufenden Erträge aus den Immobilien zunächst mal eben der ganz normalen persönlichen Einkommensteuer des Investors. Und da wissen wir ja, wir haben den linear progressiven Einkommensteuertarif in Deutschland mit einem Spitzensteuersatz, Grenzsteuersatz von 42% plus Solidaritätszuschlag. Gegebenenfalls kommt noch die Reichensteuer dazu. Aber wenn man das mal ausblendet, dann landet man eben bei einem Grenzsteuersatz von etwa 44%, ja, mit dem dann laufende Erträge der Einkommensteuer unterliegen. Und das Gegenstück, das dann eben immer kolportiert wird, halten der Immobilie eben nicht im Privatvermögen, sondern durch eine Immobilien GmbH. In der Konstellation würden die laufenden Immobilienerträge eben nur der Körperschaftssteuer und dem Solidaritätszuschlag unterliegen, also in etwa 16%. Ja. Und das ist so plakativ ausgesprochen der wesentliche Unterschied, der zunächst natürlich mal sehr stark für die Immobilien GmbH spricht.
Ja, das ist sehr verlockt. Ne? Man hat fast 30% Unterschied, wenn man das so plakativ darstellt, dass man sagt, naja, zwischen dem persönlichen Steuersatz von 44% oder mehr und knapp 16%. Diese Differenz kann ich sparen. Aber ich denke, das eine ist klar, das ist nur dann eine Ersparnis und nur so lange eine Ersparnis, als ich das Geld in der GmbH lasse. Wenn ich das Geld ausschütte an den Gesellschafter, dann kommt ja bei der GmbH immer noch die Ausschüttungsbesteuerung dazu. Das sind in der Regel 25% plus Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, also etwa dann 26-27%. Diese Ausschüttungsbesteuerung kommt hinzu, wenn ich die Gewinne privat brauche, sodass ich meine, die GmbH oder dieser Reiz der GmbH ist schon sehr stark eingeschränkt, wenn ich von den Erträgen meiner Immobilien leben muss. Das ist doch eher aus meiner Sicht im ersten Schritt mal ein Modell für diejenigen Steuerpflichtigen, die sagen, ich möchte das Geld langfristig in der GmbH halten, ich brauche es nicht. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, wo man sagen muss, da trennt sich die Spreu vom Weizen. An diesem Punkt entscheidet sich, für wen kann überhaupt eine GmbH interessant sein.
Und hinzu kommt ja noch der andere Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angedeutet haben. Wieder zurück in der Variante Halten der Immobilie im Privatvermögen. Hier ist ja der große steuerliche Anreiz, dass Veräußerungsgewinne nach einer 10-jährigen Haltefrist steuerfrei veräußert werden können. Das ist bei dem Halten der Immobilie auf der Ebene der GmbH natürlich nicht der Fall. Ja, hier unterliegen sämtliche Wertsteigerungen der Körperschaftssteuer zunächst mal. Und der weitere Aspekt, den du ja auch schon angedeutet hast, die Immobilien GmbH macht im Wesentlichen natürlich nur Sinn, wenn Gewinne, laufende Erträge auf Ebene der GmbH reinvestiert werden, ja, also wieder angelegt werden, wieder in rentable Anlagen investiert werden, um eben dann tatsächlich von dem sogenannten Steuerstundungseffekt zu profitieren, also Steuerstundungseffekt dergestalt, dass eben laufende Erträge zunächst mal auf GmbH-Ebene nur relativ gering eben mit 16% besteuert werden. Ja, aber summa summarum macht das Modell natürlich nur Sinn, wenn das Geld, diese Überschüsse dann hier nicht, auf Deutsch gesagt, sinnlos rumliegen, sondern reinvestiert werden.
Ja, ich meine auch, es ist letztlich eine Frage, was erwarte ich mir vom Markt? Erwarte ich, dass ich dauerhaft ordentliche Mieten erziele? Dann ist natürlich die laufende Besteuerung für mich vielleicht wichtiger als die Veräußerungsfreiheit der Gewinne. Oder kommt es mir doch darauf an, dass ich die Immobilie irgendwann zu einem sehr guten Kurs verkaufen kann? Erwarte ich, dass die Immobilienpreise stark steigen in den nächsten Jahren? Dann ist möglicherweise die laufende Besteuerung der Miete gar nicht so relevant, sondern dann ist für mich vielleicht der Exit, also der Verkauf der Immobilie, viel, viel attraktiver. Und dann ist aus meiner Sicht dann auch die GmbH nicht mehr so attraktiv. Ich glaube, ich meine, die GmbH ist in erster Linie für diejenigen interessant, die sich vorstellen können, ihre Immobilien sehr, sehr lange zu halten und denen die Wertsteigerungen eben nicht zu wichtig sind oder die sich vom Markt auch gar keine Wertsteigerungen erwarten.
Ja, daran sieht man schon, das ist wirklich immer abhängig von der individuellen Investitionsstrategie des Investors einerseits, andererseits auch von der erwarteten Marktentwicklung. Ja. Ganz generell, glaube ich, kann man so ein paar Kriterien ableiten aus der Praxis, aus unserer Erfahrung, die jeder Immobilieninvestor beachten sollte, der eben vor der Entscheidung steht, welche Struktur soll ich wählen? Soll ich die Immobilie tatsächlich weiter im Privatvermögen halten? Soll ich möglicherweise in eine Immobilien-GmbH gehen? Oder soll ich eine alternative Struktur oder eine kombinierte Struktur wählen? Denn es gibt ja neben dem Privatvermögen und der Immobilien-GmbH natürlich auch noch die Möglichkeit, beispielsweise über Personengesellschaften, über GbRs beispielsweise zu investieren oder über eine Stiftung, was jetzt nicht unser Thema heute sein soll. Aber du hast es auch schon angedeutet, wenn man jetzt wieder zu dem Thema Immobilien GmbH ja oder nein zurückkommt. Der erste Punkt, den man natürlich immer zunächst mal im Auge haben sollte aus meiner Sicht, ist, in was wird denn investiert? Also sprich, man sollte zunächst mal beleuchten die erwartete Rentabilität oder die erwartete steuerliche Gewinnsituation im Lebenszyklus einer Immobilie. Denn häufig ist es ja so in der Praxis, dass tatsächlich zu Beginn des Investitionszeitraums zunächst mal steuerliche Verluste resultieren. Insbesondere, wenn man sich anschaut, die Immobilienpreise in A-Lagen, in A-Städten, in München, Köln, Berlin und so weiter, da ist es ja eher die Regel als die Ausnahme, dass zumindest zu Beginn des Investitionszyklus typischerweise steuerliche Verluste resultieren. Ja? Nicht unbedingt gleichbedeutend mit negativen Cashflow, häufig auch. Aber wir sprechen ja durch die steuerliche Brille. Und was dann natürlich interessant ist, zu Beginn, wenn tatsächlich zunächst steuerliche Verluste anfallen, die wären ja auf Ebene der GmbH zunächst mal aufgrund des Trennungsprinzips nicht brauchbar, nicht nutzbar. Die könnten vorgetragen werden natürlich, ja. Aber wo man steuerliche Verluste ja typischerweise nutzen will, ist im Privatvermögen. Ja, und in der Situation steuerliche Verluste, die erwartet werden, zumindest zu Beginn, man kann es natürlich sehr viel Sinn machen, die zunächst mal im Privatvermögen zu halten.
Ja, und dann möglicherweise auch über andere Rechtsformen nachzudenken, das schon angesprochen, die Personengesellschaft. Anders als die GmbH ermöglicht ja die Personengesellschaft eine sogenannte transparente Besteuerung. Das heißt, die Verluste, die eine Personengesellschaft macht, die kann ich normalerweise bei mir nutzen. Ich kann sie mit meinen Einkünften aus selbstständiger Arbeit, aus nicht selbstständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb regelmäßig ausgleichen. Und da ist gerade in der Anfangsphase die Personengesellschaft möglicherweise viel attraktiver. Zumal ich ja auch die Möglichkeit habe, dann später durch weitere Umstrukturierung von der Personengesellschaft in die Kapitalgesellschaft zu wechseln. Oder auch das bietet ja inzwischen das Steuerrecht schlichtweg einen Antrag dann zu gegebener Zeit zu stellen, so besteuert zu werden wie eine Kapitalgesellschaft. Also gerade in der Anfangsphase, wenn ich starte mit meinen Immobilien, das sehe ich auch so, ist sicherlich fraglich, ob sich dann gleich die GmbH als richtige Rechtsform anbietet.
Genau, das wäre, was du ansprichst, Jens, Das wäre das klassische Kombinationsmodell, also dass man Immobilien zunächst mal für den Verlauf der bis zum Ablauf der steuerlichen Spekulationsfrist im Privatvermögen hält, entweder über eine GbR, über eine vermögensverwaltende GmbH und Co. KG beispielsweise, und dann eben nach Ablauf der Spekulationsfrist, wenn also dann tatsächlich steuerfrei veräußert oder steuerfrei verdeckt eingelegt werden kann, in die, also ertragssteuerfrei, einkommenssteuerfrei verdeckt eingelegt werden kann, in eine GmbH, dann den Weg wählt, ja, also erst steuerliches Privatvermögen, dann steuerliches Betriebsvermögen und eben unterstellt, dass im Laufe der Zeit auch eine Wertsteigerung eintritt oder eingetreten ist, dann gleichzeitig auch den steuerlichen Step-up realisieren kann, also dann auf Ebene der GmbH von einem erhöhten Abschreibungspotenzial auch gleichzeitig profitieren kann.
Ja, und ich denke, ein anderer Bereich, wo die Immobilien GmbH durchaus interessant sein kann, das ist der Bereich, in dem ein Steuerpflichtiger ohnehin schon eine gewerblich tätige GmbH hat und dann über das sogenannte Holding-Modell Erträge dieser GmbH in eine Immobilien GmbH investiert. Also folgendes Beispiel: Wir haben eine, meinetwegen, ein Handwerk betreibende GmbH. Die wird eingebracht in eine Holding und dann kann diese Handwerks GmbH ihre Gewinne ja sehr, sehr günstig ausschütten an die Holding. In der Regel haben wir eine Steuerbelastung dann von etwa 1,6%. Und jetzt hat die Holding das Geld und könnte dieses Geld jetzt zum Beispiel in eine andere Tochter Immobilien GmbH investieren, die dann eben nur der Körperschaftssteuer unterliegt, wenn man es richtig gestaltet. Das können sehr, sehr attraktive Modelle sein. So kann ich eben das Geld, was ich dann aus meiner Handwerks GmbH zum Leben gar nicht brauche, sehr, sehr günstig reinvestieren in Immobilien. Aber auch das ist ein Modell, was sehr stark propagiert wird im Internet, aber sich auch nicht für jeden eignet, denke ich, ne? Also das ist
Genau. Und du sprichst den entscheidenden Punkt hier auch an. Es hängt natürlich, jedes Modell hängt auch entscheidend davon ab, vom tatsächlichen Liquiditätsbedarf des Investors. Ja, also ein Investor, der die Erträge aus der Immobilie sozusagen für seinen täglichen Bedarf benötigt, ja, der ist mit dem Modell der Immobilien GmbH oder auch der Holding, des Holding-Modells natürlich gezwungen auszuschütten, und der landet dann summa summarum eben bei einer kombinierten Ausschüttungsbelastung von insgesamt etwa 38%. Auch das nur unter der Prämisse, dass die erweiterte Kürzung tatsächlich anwendbar ist. Und wenn man das mal vergleicht, also 38% kombinierte Steuerbelastung von Körperschaftssteuer und Einkommensteuer auf die Ausschüttung verglichen mit den 44% Einkommensteuerbelastung bei Halten der Immobilie im Privatvermögen, schmilzt dieser Vorteil natürlich sehr, sehr schnell dahin. Das muss man immer im Auge behalten. Die Cash-Situation, die Liquiditätssituation des Investors ist natürlich von entscheidender Bedeutung für die Frage, macht eine Immobilien GmbH überhaupt Sinn?
ja, zumal auch gerade so ein Holding-Modell, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, das dann ja schon aus mindestens drei Gesellschaften besteht, natürlich auch Geld kostet, ne? Man darf sich da ja auch nichts vormachen. Möglicherweise habe ich dann eine steuerlich erstmal günstige Situation, aber ich brauche drei Jahresabschlüsse und ich brauche sicherlich auch eine gute laufende steuerliche Beratung. Du hast gerade schon angesprochen, diese sogenannte erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer, die dafür sorgt, dass meine Immobilienerträge eben nicht der Gewerbesteuer unterliegen, die ist ja nicht ohne. Die ist ja durchaus anspruchsvoll und wir erleben in der Praxis, wir dürfen ja viele Streitfälle auch begleiten von Kollegen, dass da viel schieflaufen kann.
Ja, da kann sehr viel schieflaufen. Ohne erweiterte Kürzung macht das Modell, also ohne erweiterte Kürzung, ohne erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung nach Paragraph 9 Nummer 1 des Gewerbesteuergesetzes, macht die erweiterte Kürzung überhaupt keinen Sinn. Ja, also die führt ja im Ergebnis dazu, dass auf Ebene der Kapitalgesellschaft, der GmbH, tatsächlich nur wirtschaftlich Körperschaftssteuer anfällt und keine Gewerbesteuer anfällt. Die erweiterte Kürzung, die hat sehr viele Voraussetzungen, insbesondere das Ausschließlichkeitsprinzip. Es darf eben nur eigener Grundbesitz verwaltet werden. Es gilt hier das Alles-oder-Nichts-Prinzip im Wesentlichen, mit geringfügigen Ausnahmen, und relativ kleine Fehler können hier eben zu großen und unerwarteten Konsequenzen führen, die das ganze Modell zunichte machen. Du hast es gerade schon erwähnt, auch nochmal die Kosten vielleicht. Die Kosten für die Immobilien GmbH entstehen natürlich zunächst mal beim Aufsetzen der Struktur. Ja, also es muss eine GmbH gegründet werden mit notarieller Beurkundung, mit Registerkosten. Dabei bleibt es aber natürlich nicht. Es fallen weiter laufende Kosten an, die bei einer Struktur mit Privatvermögen typischerweise nicht anfallen. Also der Jahresabschluss der GmbH, Kammerbeiträge, IHK, der Jahresabschluss muss gegebenenfalls eben veröffentlicht werden im Bundesanzeiger, sodass man auch hier sieht, es bedarf schon eines gewissen Mindestvolumens an Einnahmenüberschüssen, an Gewinnen aus der Struktur, sodass sich das tatsächlich rentiert. Ja, wenn man mal überlegt, bei 20.000 Einnahmenüberschuss jährlich, was wahrscheinlich schon die Mindestschwelle ist, da käme man dann eben bei dem attraktiven Körperschaftssteuersatz von ungefähr 16% zu einer Körperschaftssteuerbelastung von 3.000 Euro. Ja, also bei 20.000 verblieben 17.000 Euro. Rechnet man das mit den 44%, ja, dann landet man wahrscheinlich so ungefähr bei 11.000 Euro nach Steuern. Ja, man hat eine Differenz von 6.000 Euro. Steuerlich, ja, und diese Differenz darf natürlich nicht aufgezehrt werden durch die zusätzlichen Kosten, die ja auf jeden Fall anfallen, sodass man sieht, also man benötigt, damit das attraktiv und sinnvoll ist, auf jeden Fall ein gewisses Mindestvolumen an Investitionsobjekten im Immobilienbereich.
Ja, das gilt insbesondere ja auch bei der Vermögensnachfolge. Die GmbH, die Immobilien GmbH, kann ein sehr interessantes Modell sein. Auch bei der Erbschaftssteuer. Ich kann damit Erbschaft- und Schenkungssteuer sparen, allerdings nur in sehr ausgewählten Fällen. Einen wirklichen Effekt erreiche ich bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer dadurch regelmäßig nur, wenn ich mehr als 300 Wohnungen habe. Dann gewährt die Finanzverwaltung die Privilegierung für Wohnungsunternehmen unter bestimmten Voraussetzungen. Dann kann ich also im Idealfall meine Immobilien Erbschaft- und Schenkungssteuer frei übertragen. Aber das sind dann ja schon wirklich Großimmobilienvermögen, die man dann benötigt. Und das sind dann auch Strukturen, wo sich dieser Thesaurierungseffekt, also dieser Steuerspareffekt dann regelmäßig auch bemerkbar macht, vorausgesetzt, dass der Immobilieninvestor seine Gelder sehr, sehr lange in der Gesellschaft hält. Denn irgendwann kommt die Steuer ja auf jeden Fall. Auch die Ausschüttungsbelastung kommt irgendwann. Das muss man sich immer klar machen, denn irgendwann soll das Geld ja auch mal dann bei den Erben oder beim Investor selbst landen, denn die Vermögensanlage ist ja regelmäßig kein Selbstzweck.
Wobei man natürlich auch hier sorgfältig planen sollte, ja, also Thema Ausschüttung, du hast es angesprochen. Zunächst mal auf dem Blatt Papier nach der reinen Lehre fällt dann natürlich zusätzlich zur Körperschaftssteuer, die schon immer angefallen ist, irgendwann mal die Ausschüttungssteuer, die Abgeltungssteuer typischerweise oder alternativ eben das Teileinkünfteverfahren an. Aber auch das kann man ja gegebenenfalls eben planen, um entweder auszuschütten in Perioden, in denen man möglicherweise einen allgemeinen niedrigen Steuersatz hat, als Rentnermodell sozusagen, vorausgesetzt man würde wegoptieren von der Abgeltungssteuer zum Teileinkünfteverfahren, um entsprechend dann eben auch von dem niedrigen Steuersatz profitieren zu können. Oder man nutzt für diese Gestaltung Verlustperioden, also Perioden, in denen man auf einkommenssteuerlicher Ebene anderweitige Verluste zur Verrechnung hat, dass man ja auch gegebenenfalls proaktiv gestalten kann mit dem Investitionsabzugsbetrag nach 7G beispielsweise. Aber auch das will natürlich alles sorgfältig über den Lebenszyklus der Immobilie beziehungsweise auch über den Investitionshorizont des Investors geplant sein.
Ja, und ich glaube, damit haben wir eigentlich schon einen ganz guten Bogen gespannt über die ganzen Dinge, die es zu beachten gilt. Ich denke, da besteht Einigkeit. Das ist kein Wundermodell, was für jeden Investor passt, sondern da muss man sich im Einzelnen wirklich mit beschäftigen. Man muss mal gucken, welche Erwartungen habe ich vom Markt? Was ist meine Lebenssituation? Was ist meine Investitionsstruktur? Wie sieht meine steuerliche Struktur eigentlich aus? Wie groß ist mein Vermögen? Das sind ja ganz viele Faktoren, die ich da berücksichtigen muss. Und am 3. April 2025 laden wir bei uns ins Büro ein zu einem sogenannten Speed Date Your Anwalt. Wir werden eben über diese Themen dann sprechen. Und ja, Norbert, du stehst dann genau für diese Fragen zur Verfügung.
Genau, wir sprechen da gern über dieses Thema, also Immobilieninvestitionen, Immobilieninvestoren, aber auch über andere Themen, die insbesondere Unternehmer betrifft. Andere Themen, die beispielsweise sind Vorbereitung des Unternehmenskaufs, Wegzug der Unternehmerfamilie, Vorbereitung der Unternehmensnachfolge oder über das Mitarbeiterbeteiligungsmodell.
Ja, und das wird dann so ablaufen, dass wir Impulsvorträge haben, wo wir dann die ganz wesentlichen Dinge zu dem jeweiligen Thema zusammenfassen und die Teilnehmer dann die Möglichkeit haben, alleine oder gemeinsam auch mit ihrem steuerlichen Berater zu kurzen Gesprächen zu uns zu kommen und schon mal auszuloten, wäre das eigentlich auch was für mich, was da vorgestellt wurde, oder passt meine Situation möglicherweise nicht. Es gibt die Möglichkeit, sich anzumelden über unsere Homepage, und die Details, den Link dazu, den finden Sie dann auch in den Hinweisen zu diesem Podcast. Also wer sich anmelden möchte, ist da herzlich eingeladen. Bringen Sie gerne auch Ihren steuerlichen Berater mit. Der kennt Ihre steuerliche Situation meistens viel genauer als Sie selbst und kann dann sicherlich auch noch hilfreichen Input geben. Ja, ich denke, Norbert, damit sind wir durch, oder?
Wir sind durch. Wir sehen uns am 3.4. in Köln.
Ja, bis dahin. Danke.